Fünfte Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 5 bis 46. Und anders als normalerweise werde ich heute den Predigttext lesen und Ludwig danach dann die Predigt halten. Also wir lesen den Predigttext aus Gottes Wort, aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 1, ab Vers 5. Auf der anderen Seite des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach: Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach: Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in der Schefela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Ich aber sprach zu euch in jener Zeit und sagte: Ich kann euch nicht allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt. Und siehe, ihr seid heute so zahlreich wie die Sterne des Himmels. Der Herr, der Gott eurer Väter, mache euch noch viel tausendmal zahlreicher, als ihr seid, und segne euch, wie er euch verheißen hat. Wie kann ich aber allein eure Bürde, eure Last und eure Streitigkeiten tragen? Nehmt euch weise, verständige und erfahrene Männer aus euren Stämmen, damit ich sie als Häupter über euch setze. Und ihr habt mir geantwortet und gesprochen: Das ist eine gute Sache, von der du sagst, dass du sie tun willst. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie zu Oberhäuptern über euch, zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 und zu Obersten über 50 und zu Obersten über 10 und als Vorsteher für eure Stämme. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach: Hört eure Brüder an und richtet Recht zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden bei ihm. Im Gericht soll es kein Ansehen der Person geben, sondern ihr sollt den Geringen anhören wie den Großen und euch vor niemand scheuen, denn das Gericht steht bei Gott. Die Sache aber, die zu schwer für euch ist, die tragt an mich heran, dass ich sie höre. So gebot ich euch zu jener Zeit alles, was ihr tun solltet. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Und da sprach ich zu euch: Ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir kommen sollen. Die Sache war gut in meinen Augen, und ich nahm von euch 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf, und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen: Das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht: Weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten: Das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks, also Riesen, dort gesehen. Ich aber sprach zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis an diesen Ort, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, er soll es sehen, und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig, um euretwillen, und sprach: Auch du sollst nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, der soll hineinkommen, ihn sollst du stärken, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen hineinkommen, ihnen will ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Da antwortet ihr und sprach zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgegürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr sprach zu mir: Sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch, aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und ward vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Da rückten die Amoriter aus, die auf jenem Bergland wohnten, euch entgegen, und sie jagten euch, wie es die Bienen tun, und zersprengten euch in Seir bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um und weintet vor dem Herrn, aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. So bliebt ihr in Kadesh eine lange Zeit, so lange, wie ihr dort bleiben musstet.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das fünfte Buch Mose, das ist ja uns allen irgendwie bekannt und wir wissen, das ist ein Buch voller Gesetze. Aber dieses Buch beginnt, so wie wir es gerade gehört haben, mit einem historischen Bericht. Mit einer langen Geschichtserzählung. Und dieser historische Bericht, der bildet einen Vorspann, eine Vorbereitung für das Gesetz, was dann kommt. Und Gott macht uns darin deutlich, warum wir sein Gesetz so dringend brauchen und vor allem, warum wir ihm vertrauen können. Warum wir seinen Geboten vertrauen können. Und warum wir dann eben auch gehorsam sein sollen. Gott zeigt uns in diesem Vorspann, dass er es gut mit uns meint. Dass er seine Verheißung an sein Volk erfüllen will und erfüllen kann. Er zeigt uns aber auch unser Versagen, ihm zu vertrauen. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns. Wir müssen erkennen bei uns selbst, wie sich bei uns Kleinglaube, Unglaube und Rebellion gegen Gott zeigt, obwohl wir doch gläubig sind. Obwohl wir doch von uns sagen und bekennen, wir glauben an Gott und an Jesus und das Evangelium. Das Thema der Predigt lautet heute gläubig und doch ungläubig, wenn wir unsere Probleme größer als Gott machen. Und der erste Punkt lautet: Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Und Gott gibt dem Volk Israel damals so viele Gründe, warum sie ihm vertrauen sollten. Ja? Das erste war natürlich die Rettung aus der Sklaverei aus Ägypten. Gott führte sein Volk mit sehr großen Machterweisen aus Ägypten. Der zweite Grund, warum sie ihm unbedingt vertrauen konnten, war, dass Gott dann als nächstes ihm sein Wort, sein Gesetz gegeben hat. Er offenbarte sich seinem Volk. So hat es noch kein Volk erlebt. Und nicht nur das, Gott sagte ihm, ich mache dich zu meinem Volk. Ich trete in einen Bund mit euch. Darum hat er ihm ja das Gesetz gegeben. Ein dritter Punkt, Gott gab dem Volk dann eine Struktur, eine Führung. Das haben wir am Anfang gehört, ja, diese Ältesten, die eingesetzt wurden. Und das war wichtig, um das Wort, was sie bekommen haben, dann auch im Volk umzusetzen. Und in diesem Bericht über die Ältesten, die da eingesetzt werden, steckt noch ein weiterer großer Segen Gottes. Gott machte das Volk zahlreich und stark. Ja, lest nochmal Vers 9. Ich aber sprach zu euch zu jener Zeit und sagte, ich kann euch nicht allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt und siehe, ihr seid heute so zahlreich wie die Sterne des Himmels. Also, das war kein kleiner Familienclan mehr, so wie noch ein paar Jahrhunderte vorher, der so hin und her geschoben werden konnte von den Machthabern damals. Nein, sie waren selber eine Macht geworden. Aber das Wichtigste für ihre Reise zu einem neuen Wohnort war, dass Gott ihnen ein Land verheißen hat. Ein herrliches Land. Ein Land, in dem Milch und Honig floss. Und er hat es ihnen nicht nur verheißen, sondern er hat ihnen sogar noch die Bestätigung gegeben, dass es wirklich so ist. Vers 25, und sie nahmen von den Früchten des Landes und mit sich und brachten sie uns herab. Und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr unser Gott uns geben will. Ihnen ging es nicht so wie Abraham, den Gott einfach gesagt hat, jetzt geh mal los in irgendein Land, du weißt noch nicht welches, aber ich möchte, dass du in dieses neue Land gehst. Und er hatte keine Ahnung. Sie wussten, worauf sie sich einließen. Und sie wussten, dass Gott keine leeren Versprechungen macht. Sie waren auserwählt, die Verheißung, die Gott vor Jahrhunderten an die Erzväter gab, zu erlangen. Sie gehörten jetzt zu dieser Generation, die es erlangen sollte. Ja, Vers 8, siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, hunderte Jahre davor, dass er es ihnen und ihrem Samen geben will. Ihr seid es jetzt, euch gehört das jetzt. Gott hatte seine Macht gezeigt, er hatte seine Treue bewiesen und auf dieser Grundlage gebot er jetzt seinem Volk, jetzt seht zu, dass ihr in das Land kommt. Wie, weiß ich nicht, ich kann mich nicht um alles kümmern. Nee, so macht das natürlich nicht. Sondern was sagt er seinem Volk? Vers 29, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Was auch immer der Herr uns an Aufgaben und Herausforderungen gibt, für uns gilt das Gleiche. Es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen und nicht zu gehorchen. Gott hat uns durch Christus gerettet aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Gericht über die Sünde. Gott verheißt uns das Himmelreich als Erbe, ewige herrliche Verbundenheit mit dem dreieinen Gott, die wir jetzt schon schmecken dürfen, durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, durch die Gemeinschaft, in die er uns gestellt hat. Er verheißt uns auch auf diesem Weg zu diesem Himmelreich hin zu führen und er rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen. Er gibt uns sein Wort. Er gibt uns das Gebet, dass wir mit ihm sprechen dürfen. Er gibt uns die Gemeinschaft. Er gibt in die Gemeinden Hirten und Lehrer und vieles, vieles mehr. Er gibt uns seine geistliche Waffenrüstung. Und er gibt uns auch Aufträge. Und Herausforderungen, Probleme, Nöte. Auch dafür sollen wir dankbar sein, denn durch sie dürfen wir im Glauben wachsen und ihm dienen und ihn verherrlichen. Also unsere Situation ist zunächst einmal ganz gut mit der vom Volk Israel von damals zu vergleichen. Wir haben die Befreiung, die Zurüstung und die Zusagen Gottes. Was will man noch mehr? Aber nun ist unsere Antwort gefragt, unser Gehorsam, unser aktiver Glaube, wie damals beim Volk Israel. Ihm sagte Gott im Vers 21, siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Und wir wissen, was geschah, wir haben es ja jetzt wieder gehört. Sie haben es dann nicht gemacht. Sie haben sich nicht getraut. Sie hatten Furcht. Und wir haben heute in der Lesung gehört aus dem 1. Korinther 10, dass uns das alles aufgeschrieben wurde zur Warnung, zur Mahnung. Und somit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Das erste war, es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Und der zweite Punkt lautet, es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Als die Kundschafter damals zurückkehrten, sie bestätigten zunächst Gottes Wort. Ja, das Land ist gut. Gott hat uns das so verheißen und es stimmt. Aber als sie dann von den befestigten Städten und von den großen und starken Volk des Landes berichteten, da verloren die Menschen den Mut. Und nicht nur das, sie rebellierten offen gegen Gott. Vers 26, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Ja, es war nicht nur so, dass sie so, oh, wie machen wir das jetzt? Nein, sie lehnten sich gegen Gott auf. Rebellion, purer Unglaube, ja, pure Torheit, Dummheit. Gott angesichts der erlebten Befreiung und seiner Verheißung und seiner Vorsorge nicht zu vertrauen, nicht gehorsam zu sein. Und wir sagen uns, das kann man doch nicht bringen, oder? Das können die doch nicht bringen. 10 Plagen in Ägypten, das geteilte Meer, das alles und jetzt, das kann man doch nicht bringen. Aber lasst uns jetzt mal einige Facetten dieser Rebellion betrachten. Und ich glaube, dass wir dann schnell sehen können, wie dieser Befund auch auf uns zutreffen kann. Die erste Facette ist das Murren. Vers 27. Und ihr murrtet. Murren ist ein Ausdruck von Unzufriedenheit, Undankbarkeit. Das Land ist wirklich super, Gott. Vielen Dank auch. Deine Verheißung? Super. Echt, klingt gut. Aber du hast uns nicht gesagt, dass das mit so vielen Problemen verbunden ist. Das wird doch nie was. Gott, du treibst doch unser Spiel mit uns. Versteht ihr, murren bedeutet nicht, dass man seine Ängste und seine Not Gott klagt und Gott sein Herz ausschüttet. Murren bedeutet, dass man Gott nicht gehorsam sein will, weil man unzufrieden ist und undankbar ist mit der Situation. Gott, so habe ich mir das einfach nicht vorgestellt. Das ist mir zu schwer, zu unangenehm. Das ist mir mit zu viel Aufwand verbunden. Lieber Gott, bei all den wunderbaren Verheißungen, die du mir gegeben hast, warum muss ich solche Not in meinem Leben erleiden? Mit der Aufgabe, die du mir jetzt gerade gibst. Oder weil du mir keine Aufgabe gibst und mich jetzt auf Warteposition gestellt hast. Und warum lässt du mich so viel mit meinen Sünden kämpfen, wo du doch die Sünde und den Tod am Kreuz besiegt hast? Ich bin unzufrieden mit meiner Situation. Mit der Situation, in die du mich gestellt hast. Und beim Volk Israel sah es dann so aus, als ob es das ganze bisherige gnädige Handeln Gottes vergessen hat. Und darum jetzt diese ganze Situation und ihre ganze Geschichte in einem ganz anderen Licht sieht. Und damit kommen wir zur zweiten Facette ihrer Rebellion, das ist das Vergessen. Das erste war das Murren, jetzt kommt das Vergessen. Und das Vergessen könnte man auch sagen, das Verdrehen. Ich lese nochmal Vers 27. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Gott hasste sein Volk und darum hat er sie aus Ägypten geführt. Haben sie ihre Not, haben sie die Sklaverei vergessen, den tausendfachen Kindermord an ihren Söhnen, die Unerbitterlichkeit des Pharaos? Ja, noch viel schlimmer, haben sie die Macht Gottes vergessen, die er so eindrücklich an der Weltmacht Ägyptens mit den 10 Plagen bewiesen hat? Und dann hat Gott sogar noch einen draufgesetzt. Er hat sie eben nicht den direkten Weg geführt, sondern zu diesem Meer geführt, um dieses Meer zu zerteilen, um sein Volk durchzuführen und diese Weltmacht Ägypten, dieses Heer im Wasser zu versenken. Merkt ihr diese total verdrehte Wahrnehmung? Sie bringen das als Argument gegen die Einnahme des Landes, was das größte Argument für die glorreiche Besitznahme des Landes war. Sie bringen das als Rechtfertigung für ihren Ungehorsam, was der größte Ansporn zum Gehorsam sein müsste. Stellt euch mal vor, ihr wisst ja, ich habe kleine Kinder. und ich würde jetzt mit meinen Söhnen nochmal eine Radtour machen von Tirol nach Gießen, weil wir euch so mögen. Und natürlich muss ich jetzt meine kleinen Söhne, die muss ich über jeden Berg in den Alpen, über jeden Pass hochschieben, hochziehen. Aber ich schleppe sie über die Alpen. Und dann rollen wir endlich nach Deutschland, wir kommen in diese schönen Flusstäler und wir nähern uns immer mehr Gießen. Aber dann vor Gießen habe ich die Idee, ach komm, lass uns über den Dünsberg fahren. Und da hören meine Söhne auf, daran zu glauben, dass wir jemals Gießen erreichen. Das ist unschaffbar. Du hast uns doch nur über die Alpen geführt, damit wir jetzt hier am Dünsberg elendig zugrunde gehen. Das ist die Situation. Also wer nicht weiß, wie hoch der Dünsberg ist, macht heute Nachmittag mal eine Radtour da hoch. Ist schon eine Herausforderung. Aber die Alpen sind, glaube ich, noch größer. Was sagt uns Gott? Gott sagt uns immer wieder, schaut zurück. Schaut auf die bereits geschenkte Hilfe, auf den Segen, auf die Errettung. Aber wie oft ist es bei uns im Leben so, dass wir, wenn wir neue Probleme sehen, dass wir das alles vergessen. Und dass wir dann unsere Vergangenheit verdrehen, dass es auf einmal alles in ein ganz anderes Licht, in ein dunkles Licht getaucht wird. Das drückt sich dann so aus, dass wir sagen, immer wieder dasselbe. Immer wieder trifft es mich. Schon wieder. Wenn das weiter so geht. Gott sagt uns, schau doch mal zurück. Schau dir doch wirklich mal an, wie ich dich geführt habe. Vertraue mir, dass ich auch weiterhin bei dir bin. Dass ich es gut mit dir meine. Dass ich dich zum Ziel führe. Dass ich immer der Herr der Situation bin. Gott sagt uns auch, schau zurück aufs Kreuz. Schau, dort habe ich mein Bestes bereits für dich gegeben. Gott sagt uns sogar, schau zurück ins Alte Testament, schau dir diese Verheißung an, die ich alle schon erfüllt habe. Gott sagt uns sogar, schau zurück, seit vor Anbeginn der Welt habe ich schon diesen guten Plan gefasst, dass dir alles zum Besten dienen muss. Vor Beginn der Welt. Du kannst also bis dahin zurückschauen, wo es noch gar nichts gab. Aber die augenblickliche problematische Situation nimmt uns so in Beschlag, dass wir sie als Schablone für unser ganzes Leben und für Gott nehmen. Und darum machen wir uns Sorgen. Wir verlieren die Hoffnung und wir bekommen Angst. Genau wie das Volk Israel. Das ist die dritte Facette ihrer Rebellion. Angst. Vers 28. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Nun, Angst ist ja nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Angst ist oftmals eine ganz natürliche Reaktion auf Gefahr. Und sie bewirkt oder sie sollte bewirken, dass wir die Gefahr ernst nehmen, dass wir uns vorbereiten. Vor allen Dingen sollte sie bewirken, dass wir merken, ich brauche Gottes Hilfe. Aber Angst wird zur Sünde, wenn wir uns von ihr beherrschen lassen. Und wenn sie uns so vom Gehorsam gegenüber Gott abhält. Und darum muss unsere Antwort auf Angst und Gefahr, vor allem die Gefahr des Scheiterns, dass wir Angst haben, oh, ich könnte hier versagen, ich könnte hier scheitern, wie stehe ich dann da? Ja, unsere Zukunftsangst. Dass wir dann als Antwort unseren Blick auf Gottes Souveränität, auf seine Verheißung, auf seine Treue richten. Das muss unsere Antwort auf Angst sein. Nun, es ist so, dass wir meistens jedenfalls vor Veränderung und Herausforderung Angst haben oder Respekt haben. Selbst die mutigsten von uns, die gerne neue Wege gehen, das ist dann doch immer, wenn man den Weg geht, so ein bisschen eine Unsicherheit in uns. Wir trauen uns nicht so richtig, neue Wege zu gehen. Und wisst ihr, Gott fordert auch nicht von uns, dass wir neue Aufgaben, neue Schritte, neue Herausforderungen sofort perfekt und vollkommen erledigen. Er möchte von uns aber, dass wir treu sind im Kleinen. Dass wir diese kleinen Gehorsamschritte gehen. Und er sagt uns sogar, ich bin gerade in eurer Kleinheit, in eurer Schwachheit wirksam. Ich werde euch da helfen. Aber das Volk Israel ließ sich damals durch nichts ermutigen. Wir lesen Vers 32, aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben. Der Grund ihres Murrens und ihrer Angst war, dass sie Gott nicht glauben und darum auch nicht gehorchen wollten. Damit kommen wir zu einer vierten Facette ihrer Rebellion, das war ihre Halsstarrigkeit. Und vielleicht kennt ihr das bei anderen, vielleicht kennt ihr das auch bei euch selbst. Du gibst einen Lösungsvorschlag für ein gewisses Problem, was der andere hat. Er berichtet dir von einem Problem, du sagst, naja, komm, dann mach das doch so. Ja, wenn ich das so mache, was denkst du, was der dann sagt? Ja gut, ihm könntest du ja dann das so erklären und so sagen. Ja, ja, aber was denkst du, was dann wieder passiert? Naja, das ist doch, kannst du doch wieder so lösen. Ja, Moment mal, aber und so weiter und so weiter. Wohin sollen wir ziehen? Na, in das verheißene Land. Das gehört euch doch schon. Ja, aber unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Leute, Gott will euer Herz stärken, will euch Mut geben. Hört doch auf seine mutmachenden Worte. Ja, aber das Volk, das ist viel größer und höher gewachsen als wir. Liebes Volk Israel, der Herr hat euch zahlreicher gemacht als die Sterne. Schaut euch doch mal um, wie viel ihr seid. Ja, aber die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Das haben wir aber nicht gewusst. Gott hat sich vom Himmel her mit Blitz und Donner euch offenbart. Ja, aber in diesem Land wohnen die Söhne Enaks, die Riesen. Gott hat die mächtigste Armee der ganzen Welt vor euren Augen vernichtet. Aber ihr kennt das, es geht weiter und weiter. Sodass sie für jede Situation eine Rechtfertigung haben, warum sie nicht gehorsam sein können. Warum sie nicht vorwärts gehen können. Ähnlich ist es, wenn man anfängt, Bedingungen zu stellen. Ich würde ja gerne gehorsam sein. Ich würde mich gern der Herausforderung stellen, wenn die Voraussetzungen besser wären bei mir. Wenn ich besser ausgebildet wäre oder wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich mehr Zeit hätte oder wenn die Voraussetzungen um mich herum besser wären. Oder man rechtfertigt sein Ungehorsam und seine Untätigkeit damit, dass man ja nicht weiß, welche Entscheidung jetzt die richtige ist, damit ich dann später an meinem Lebensende im richtigen Zielpunkt ankomme. Was ist, wenn ich mich jetzt falsch entscheide? Man fordert von Gott mehr Sicherheit. Man will Gottes detaillierten Plan und Willen für sein Leben besser kennen. Oder wenigstens diesen leuchtenden Pfeil ab und zum Himmel, mach jetzt einfach das. Gott sagt uns aber, geh los, ich bin bei dir. Aber das reicht uns nicht aus. Wir wollen schauen und nicht nur glauben. Und noch eine beliebte Möglichkeit ist die, und vielleicht kennt ihr das auch, dass man alle Aufgaben und Herausforderungen zu einem riesigen Problem zusammenwirft. Ja, wenn ich nur dieses eine Problem hätte, wenn es dann nur diese eine schwierige Beziehung in meinem Leben gäbe, wenn es dann nur diese eine Person gäbe, aber da ist ja noch so viel mehr. Und noch dieses Problem, noch das. Und daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wenn du jetzt davon redest, ach du Hilfe. Man will den nächsten nötigen Schritt zum Erklimmen des Berges nicht gehen, weil man von den 1000 Schritten, die später noch gegangen werden müssen, schon total geplättet ist. Und manchmal steigert man sich so sehr in diese Problemvervielfältigung oder ich würde vielleicht lieber sagen, diese Problemverherrlichung, dass man alles für sinnlos erachtet. Es hat auch alles keinen Sinn mehr. Egal, was ich mache, es kann nur schiefgehen. Man hat keine Hoffnung mehr. Und wir tendieren dann dahin, Menschen in dieser Situation zu bedauern. Ah, dir geht es wirklich schlecht. Und wenn wir selbst in der Situation sind, was machen wir da? Selbstmitleid. Ich bin wirklich ganz schön hart dran. Wisst ihr, wie Gott, was Gott dazu sagt? Rebellion. Auflehnung gegen Gott. Weil wir unsere Probleme größer als unseren Gott machen. Und darum ist Gottes Urteil damals auch so schwer gewesen. Keiner dieser damaligen Generationen Erwachsener durfte in das Land, außer den zwei Männern, die ihm, wie es über Kaleb in Vers 36 heißt, völlig nachgefolgt sind. Keiner durfte rein. Nun hat dieses harte Gericht sie dann zur Besinnung geführt. Sie gemerkt haben, oh, es ist wirklich dumm, Gott nicht zu vertrauen. Vom Vers 41 aus könnte man es fast denken. Doch leider war das Gegenteil der Fall. Kaum hatte der Herr ihnen verboten, in das Land zu marschieren, griffen sie zu den Waffen und gingen los. Nur um jämmerlich zu scheitern. Das war eine scheinfromme Trotzreaktion, weil sie mit dem Urteil Gottes, mit seinen Erziehungswegen auch nicht einverstanden waren. Ja, das Murren, die Rebellion, die ging einfach weiter. Lest mal Vers 42. Aber der Herr sprach zu mir, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch. Aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Aber dann lesen wir, Gott sei Dank, Vers 39, ihre Kinder, die nachfolgende Generation, die sollte das Erbe empfangen. Auch wenn der Herr sein Volk Umwege gehen lässt, sie mussten eine lange Zeit in der Wüste bleiben, wie es dann im letzten Vers, im Vers 46 heißt, fest steht, Gott hält an seiner Verheißung fest und er erfüllt sie. Auch wenn die Menschen ihm nur Probleme bereiten, auch wenn sie ihm Steine in den Weg legen, auch wenn sie sich dagegen sperren. Ja, es ist sogar so, dass Gott unsere Sünde gebraucht, um seine Verheißung zu erfüllen. Es ist noch ein Grund, Gott zu vertrauen, auch wenn wir schwach und sündig sind. Gott kommt an sein Ziel. Ich kann nicht sagen, ja, mit mir klappt es nicht. Ich bin zu sündig, ich bin zu unwürdig, ich bin zu schlecht. Bei mir klappt es nicht. Gott hat die größte Sünde der Menschen gebraucht, um das Größte, die Erfüllung der Verheißung, unser Heil zu bringen. Er hat die Sünde gegen seinen Sohn, dass die Menschen ihn ans Kreuz gebracht haben, dazu gebraucht, um sein Wort zu erfüllen. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Und darum kommen wir jetzt zu einem dritten und letzten Punkt, und der ist nicht so lang. Wie Vertrauen angesichts großer Probleme möglich ist, das ist unser dritter Punkt. Das erste war, es ist dumm, Gott nicht zu vertrauen. Das zweite war, es erscheint uns klug, Gott nicht zu vertrauen. Und jetzt wollen wir fragen, ja, wie ist Vertrauen angesichts großer Probleme möglich? Unser eigentliches Problem sind nicht unsere Probleme, sondern dass wir unsere Probleme größer als Gott machen. Das ist unser Problem. Wir stellen sie über Gott. Wir fürchten sie mehr, als dass wir Gott vertrauen. Weil wir eine falsche Sichtweise haben. Und die Frage ist jetzt, wie bekommen wir die richtige Sichtweise? Wie erkennen wir die wahren Größenverhältnisse zwischen unserem Problem und Gott? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, als der Prophet Elisa da mit seinem Diener vor dieser feindlichen Heeresmacht standen und der Diener da bekam schlotternde Beine, hatte richtig Angst. Was wird, wie werden wir jetzt hier durchkommen? Und Elisa sagt, pass mal auf, die mit uns sind, sind viel mehr als die mit denen sind. Und dann bittet er Gott und Gott öffnet dem Diener die Augen und auf einmal sieht er die Engel und die feurigen Rosse, die Macht, die Heeresmacht Gottes. Wisst ihr, wenn Gott nur einen Engel hier jetzt hersenden würde, wir könnten den sehen, wir würden alle sofort auf den Boden fallen. Es würde schon reichen. Und Gott sagt, ich habe Legionen. Aber wie können wir sehen, dass Gott so mächtig ist in jeder Situation? Nun, wir können es nicht sehen, aber wir können es hören. Gott sagt es uns in seinem Wort. So beginnt das 5. Buch Mose. Dies sind die Worte, die Mose euch gibt, die aber von Gott kommen. Und das 5. Buch Mose weist uns dann wunderbar auf Christus hin, auf das Evangelium. Auch schon in diesem ersten Kapitel, auch wenn es auf etwas verborgene Art und Weise geschieht. Ich lese nochmal Vers 29. Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her. Er wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Zusammengefasst, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Ich bin ja bei euch. Und in Christus ist Gott bei uns. Christus ist Immanuel, Gott mit uns. Und in Christus hat sich Gott mit dem Menschen verbunden und hat den schwersten Kampf gekämpft und für sie gesiegt. In Christus ist er vorangegangen und hat diesen Kampf gekämpft. Und hat die Strafe für unsere Rebellion getragen und hat unsere Sünden vergeben. Und auch wenn Christus nicht sichtbar unter uns weilt, so ist er doch durch seinen Geist in uns und spricht zu uns: In der Welt habt ihr Bedrängnis. Es ist so. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden am Kreuz. Und wir glauben dieses Evangelium, hoffe ich. Und doch handeln wir so oft wie Ungläubige. Gläubig und doch ungläubig. Weil wir unsere Probleme größer als unseren Gott machen. Und dann sagt man vielleicht, ja, dann schau doch nicht auf deine Probleme, schau auf Gott. Ist das jetzt die Lösung? Und ich muss sagen, ich weiß, wie das gemeint ist, aber bitte verschließt nicht die Augen vor euren Problemen. Es ist wichtig, dass wir unsere Probleme erkennen und dass wir uns darauf konzentrieren. Das ist schon okay. Aber wie können wir das machen, ohne von ihnen überwältigt zu werden? Wie können wir die Probleme im rechten Verhältnis zu Gott sehen? Wie komme ich durch diese Tage und Zeiten hindurch, wo mich alles runterdrückt? Wo ich einfach müde und kraftlos bin? Wo ich hoffnungslos bin? Wie kommt die Mutter durch diese Tage, die zu Hause ist und die Kinder den ganzen Tag hat und die Last drückt sie, die Last ihrer ganzen Arbeit drückt sie runter? Wie kommt der Mann durch, der einfach so viel Verantwortung tragen muss und es drückt ihn runter? Wie schafft es der Schüler und Student, der überfordert ist von dem Berg Lernstoff vor der nächsten Klausur? Wie macht das der Arbeiter, der von dem Einerlei, von der Routine, von dem Täglichen, jedes Mal dasselbe, dass das einfach nicht mehr erträgt? Wie schafft es der Christ, immer wieder mit dieser einen Sünde zu kämpfen? Oder der immer wieder mit dieser einen Sünde zu kämpfen hat. Wie schafft er das? Nun, wenn du merkst, dass Unzufriedenheit und Undankbarkeit in dir hochkommen, ich rede hier vom Murren, wenn du das merkst, dann tappe nicht in die Falle, dich von deinem Problem vollends beherrschen zu lassen, sondern halte dir Gottes Heilshandeln und seine Verheißung vor Augen. Genauso wie Gott es hier im 5. Buch Mose mehrfach gebietet, zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzung und Rechtsbestimmung gelehrt. Und dann Vers 6, so bewahrt sie und nun und tut sie. Und dann Vers 9, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens. Darum sollen wir regelmäßig Gottes Wort lesen und auch unsere persönlichen Erfahrungen und Gebetserhörungen uns vor Augen halten. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich arbeite gerne mit Gebetslisten. Auch in unserer Gebetsgemeinschaft am Mittwoch, dann schreiben wir eben auf, für was wir alles beten, damit wir auch nichts vergessen. Was man seltener macht, ist, dass man eine Liste für Gebetserhörungen führt und die dann auch da liegen hat und Gott danken kann. Vielleicht genauso lange, wie man davor dafür gebeten hat. Aber ich weiß, wie es ist, oftmals haben wir in der Situation, in der Notsituation dann nicht den Blick dafür. Wir sehen das dann nicht mehr. Und wisst ihr was, darum brauchen wir regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen, mit denen wir geistliche Freundschaften aufbauen und vertiefen. Und das hilft uns dann, Gottes gnädiges Handeln vor Augen zu halten. Ja, wir brauchen Freundschaften, mit denen wir offen über unsere geistlichen Nöte sprechen können, in denen wir darüber sprechen können, und dann Freunde, von denen wir ermahnt und erinnert und getröstet werden und auch im Gebet mitgetragen werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott stellt uns in die Gemeinde und er gibt uns solche Beziehungen. Und wie oft verplempern wir unsere Freundschaften, unsere christlichen Beziehungen. Weil wir uns über alles Mögliche unterhalten, über alle möglichen Belanglosigkeiten, ist auch okay. Aber weil wir nicht diese Freundschaft nutzen, um uns wirklich über unser geistliches Leben auszutauschen. Und Gott ermahnt uns an vielen Stellen in seinem Wort, dass wir danach streben sollen, unsere Freundschaften zu vertiefen, in sie zu investieren. Und ich kann es euch nur sagen, es ist gut, dass jeder von euch mindestens einen solchen Freund hat. Einen solchen Rechenschaftspartner, einen solchen Gebetspartner, mit dem er offen über seine geistlichen Nöte reden kann, regelmäßig. Und obwohl uns das Gott sagt, ganz oft, und obwohl wir wissen, na, das wäre gut, wir machen es oftmals nicht. wir denken, wir kommen schon so durch. Weil das geht mir zu nah, das ist mir zu peinlich, ist mir zu intim. Deshalb möchte ich euch raten, sucht euch so jemanden, mit dem ihr diesen Austausch haben könnt. Investiert in eure Freundschaften zu euren Christenfreunden, dass sie sich vertiefen. Im Neuen Testament gibt es ungefähr 60 Einandergebote. An vielen dieser Stellen geht es darum, dass wir uns einander ermahnen, belehren, ermuntern und füreinander beten sollen. 60 solcher Gebote gibt es. Und das alles wird uns helfen, dass wir das, was wir über Gottes Souveränität und Treue und Liebe erkannt und geglaubt haben, dann auf die vorliegende Situation, auf dieses Problem anwenden. Dass wir eben das Evangelium auf die Situation anwenden. So wie es die Gemeinde damals angesichts der Verfolgung durch Herodes in der Apostelgeschichte 4 getan hat. Ihr kennt hoffentlich die Situation, wo die junge Gemeinde stark bedrängt wird durch Herodes. Petrus im Gefängnis. Und was machen sie? Sie halten sich Gottes Wort vor Augen. Ja, die Fürsten und die Könige, die toben, die lehnen sich gegen dich auf. So steht es im Psalm 2. Und du lachst über sie. Und deshalb möchte ich jetzt am Ende euch noch eine Sache bitten. Was ist momentan deine größte Herausforderung? Worum machst du dir momentan am meisten Sorgen? Versuch es dir jetzt einfach mal vor deinem inneren Auge zu halten. Was ist jetzt dein großes Problem momentan? Und jetzt, wenn du es vor deinem inneren Auge hast, höre auf Jesu Worte und stelle diese Worte diesem Problem gegenüber. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Christus sagte, ich bin bei dir, jeden Tag. Und dann kannst du beten, lieber Vater im Himmel, ich bekenne dir, wie oft ich über deine Führung murre, wie oft ich dein gnädiges Handeln in meinem Leben vergessen habe, wie oft ich meine Probleme größer mache als dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Christus will dich führen und er will dich füllen mit seinem Wort und seinem Geist. Aber auch wenn du Christus nachfolgst, heißt das nicht, dass du nicht gefordert wirst. Und das manchmal sogar bis aufs Äußerste. Aber verliere das nicht aus den Augen. Wenn du Christus nachfolgst, dann geht Christus vor dir her. Und dann wird er für dich kämpfen. Amen.